Liebe Gemeinde, es ist Nacht geworden. Am Ufer des Grenzflusses zum verheißenen Land Kanaan geht ein Mann allein auf und ab. Er ist voller Unruhe und voller Angst. So wie damals vor 20 Jahren. Damals, als er Hals über Kopf aus seiner Heimat fliehen musste. Aus Angst vor dem Zorn und der Rache seines Bruders Esau, dem er den Erstgeburtssegen abgeluchst hatte und seinen Vater hintergangen. Und doch, wie sehr unterscheidet sich seine Situation heute zu der vor 20 Jahren? Seinerzeit war er bettelarm und ganz allein. Doch jetzt ist er, wie man sagt, ein gemachter Mann. Hat zwei Frauen, zwei Mägde dazu und 11 Jungs und eine Tochter oder vielleicht mehrere Töchter. Und eine große Zahl von Vieh kann er sein eigen nennen, von Rindern und Schafen, Ziegen und anderen. Er hat das alles schon übergesetzt, über den Grenzfluss Jabbok hin, da wo er auch hin wollte. Er braucht etwas Zeit für sich selbst. Wüsste er doch bloß, ob Esau immer noch ihm grollte und auf Rache sann? Er schien ganz so, denn natürlich hat er seine Boten vorausgeschickt und die sagen ihm, dass in der Tat sein Bruder mit 400 gewappneten Männern ihm entgegenkommt. Eine große Streitmacht kommt ihm entgegen. Musste man da nicht mit dem Schlimmsten rechnen? 20 Jahre hatte er versucht, seine Vergangenheit irgendwie zu verdrängen. Die Angst zu unterdrücken, sich abzulenken. Aber jetzt in dieser Stunde, die gekommen ist, gibt es für ihn kein Entrinnen mehr. Seine Vergangenheit holt ihn jetzt unentrinnbar ein. Jakob sucht in seiner Not die Stille auf. Vielleicht will er mit seinem Gott allein sein. Die Nacht der Entscheidung ist gekommen. Von der Dramatik der Situation und dem, was hier passiert ist, davon spricht auch der Predigttext heute Morgen aus 1. Buch Mose, Kapitel 32. Ich lese uns den Abschnitt von Vers 23 bis 32. Da hören wir: In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen ganzen Besitz brachte er mit über den Jabbok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er: Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Der Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete: Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Menschen als auch mit Gott gekämpft und hast gesiegt. Nenne mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Penuel, Angesicht Gottes, denn er sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin trotzdem noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Penuel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Betrachten wir den Kampf, in dem sich Jakob plötzlich wiederfindet, denn die Umrisse eines Mannes erscheinen vor ihm. Die Gestalt greift nach ihm, Jakob setzt sich zur Wehr und sie umschlingen sich beide gegenseitig, stürzen zu Boden und ringen miteinander. Stundenlang. Keiner von den beiden Ringern kann die Oberhand gewinnen. Das nennt man so eine Begegnung der anderen Art. Unheimlich, rätselhaft. Irgendwann im Lauf dieses Kampfes muss es Jakob dann gedämmert haben. Hier habe ich es mit dem lebendigen Gott selbst zu tun. Aber wie heißt es hier genau? Da kämpfte ein Mann mit ihm. Das heißt also, er kämpft mit Jakob. Das heißt, Gott stellt sich Jakob entgegen. Entgegen an der Schwelle zum verheißenen Land. Wenn Jakob den Segen wirklich erben wollte, der ihm versprochen war, dann konnte er ihn nicht so erben, wie er bisher gelebt hat. Gott konnte ihn so mit all seinen Machenschaften, Betrügereien nicht länger durchkommen lassen. In dieser ungebrochenen, durchtriebenen Art, in der er sich auf seine eigene Kraft verließ. Bis hierher und nicht weiter. Das war Gottes Signal an ihn. So kommen alle Kämpfe Jakobs hier zu ihrem Höhepunkt und zum entscheidenden Wendepunkt. Was Jakob hier erlebt, das kennst du vielleicht auch ähnlich in deinem Leben. Vieles gelingt dir, du hast Erfolg, es läuft alles nach Plan, du fühlst dich gesegnet. Doch dann ziehen irgendwie dunkle Wolken auf. Du wirst zurückgeworfen. Da sind plötzlich Hindernisse und Schwierigkeiten, Kämpfe, Zweifel, die du nicht gekannt hast. Oder du gerätst in eine schwere Krise und du merkst, es geht hier um alles oder nichts. Wie bei Jakob am Jabok. Da fragst du dich, was ist los? Wo ist Gottes Segen geblieben? Wie soll es weitergehen? Lass einmal diese Geschichte auf dich wirken, auf solche Situationen und frage dich, könnte es nicht sein, dass gerade in den Schwierigkeiten, in den Hindernissen, mit denen du zu tun hast, Gott selbst steckt? Dass er seine Gegenwart, dass er seinen Segen, das, was er mit dir vorhat, einpackt in solche Schwierigkeiten? Damit du dahinter blickst, damit du es auspackst und siehst, was er mit dir vorhat? Stellt er sich dir vielleicht in den Weg selbst? Und kämpfst du, indem du einfach weiterkommen willst, letztlich gegen ihn? Kannst du darum nicht so weitermachen, wie es bisher immer gut gegangen ist? Vielleicht hält Gott dir und mir durch Jakob einen Spiegel vor. Vielleicht habe ich bisher zu sehr aus meinen eigenen Mitteln und meinen Möglichkeiten heraus, meinen Kräften gelebt, statt auf Gott mich zu verlassen. Vielleicht habe ich mich darauf verlassen, ich komme irgendwie schon durch. Meine Kämpfernatur, die schafft das, die packt das. Ich habe so meine Mittel, mich durchzusetzen, durchzukommen. Vielleicht hast du deine Klugheit, deine Erkenntnis zum Maß aller Dinge gemacht. Oder andere durch deine Art belastet und abgestoßen. Wer weiß, was es ist, wo Gott jetzt ein Stoppschild setzt, wo er dir sagt, so nicht weiter. Dann lasst uns in dem, was uns unüberwindlich erscheint, Gott selbst erkennen. In meinem persönlichen Leben, aber vielleicht auch im Gemeindeleben. Jakob musste sich hier seiner Vergangenheit stellen, wenn sein Weg in die Zukunft wirklich gesegnet sein sollte. Es gibt Dinge in unserem Leben, im Leben der Menschen, auch im Leben der Völker, in der Vergangenheit, denen man sich stellen muss, die geklärt, die aufgedeckt, die bereinigt werden müssen, bevor es mit Gottes Segen in die Zukunft gehen kann. Deswegen habe den Mut, dich mit deiner Vergangenheit, die dich vielleicht auch einholt, mit deiner Schuld, die du nie bekannt hast, dann habe den Mut, dich deiner Vergangenheit zu stellen, der du bisher immer aus dem Weg gegangen bist. Einsichten, die du längst hattest, die du aber verdrängt hast. Jetzt aber in Situationen bist, wo du dich nicht mehr dagegen wehren kannst. Gib das alles dann Jesus. All deine Eigenmächtigkeit und deinen Stolz, es selber schaffen zu wollen, einen Lug und Betrug in deinem Leben, alle Klugheit und alle Schleue, mit denen du versucht hast, dich selbst und Menschen zu täuschen, so wie auch Jakob sich ja wieder so klug hier vorbereitet hat auf die Begegnung mit seinem Bruder. In mehreren Abschnitten hat er seine Leute, seine Herden vorausgeschickt. Er wollte sich gebetet, hat er bestimmt aber auf seine wohlüberlegten Maßnahmen verlassen, wie ein geschickter Feldherr. Er hoffte, ihn mit einer Geschenkdiplomatie umstimmen zu können. Er wollte ihm sagen, cool down. Er wollte deeskalieren, wie das heute so schön heißt. Wenn aber sein Bruder dennoch auf Rache sinnen sollte, dann könnte er mit der zweiten Abteilung, die hinterher kam, sich immer noch in Sicherheit bringen. Und dass wir hören, diese Falschheit aus seinen Worten, wenn es vor unserem Bibeltext heißt, wo er seinen Knechten einbläut, dass sie sagen sollen, warum, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wo willst du hin? Und wem gehörst du, was du vor dir hertreibst? Du hast zu antworten, deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, dass er seinem Herrn Esau sendet. Und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Jakob, dein Knecht. Merken wir, wie er einen Bückling nach dem anderen macht? Diese Unterwürfigkeit, die Unaufrichtigkeit, das hat damit zu tun, dass er mehr auf sich vertraut als auf Gott. Dass er Gott nicht fürchtet, dass er Gott nicht ehren will und darum Menschenfurcht, Menschenangst hat und versuchen, sich vor Menschen irgendwie unterwürfig zu zeigen, sich zu verbiegen. Menschen, die Gott nicht fürchten, sie sind oft genug von Menschenfurcht gequält und geknechtet, begegnet anderen mit geheuchelter Freundlichkeit, um irgendwie durchzukommen. Vielleicht hast du dich im Stillen auch schon mal verachtet dafür, wie du dich verbiegst und verbogen hast vor anderen Menschen in unserem Charakter. Der Segen Gottes war für Jakob bisher vermeintlich der Erfolg seiner klugen Anstrengungen. Er besaß den Segen nicht als Geschenk Gottes. Das Erbe war befleckt durch Eigensinn, durch Lug und Betrug. Bei einem Segensträger Gottes konnte das auf Dauer nicht sein. Auf ihm sollte schließlich der Heilsplan Gottes ruhen, für Israel, für die ganze Welt. Und so empfängt er in diesem Kampf schließlich jenen Schlag, der ihn im Hüftgelenk trifft, im Zentrum seiner Kraft. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er nun wirklich mit seiner eigenen Kraft tatsächlich am Ende total fertig, fühlbar und schmerzhaft. Dieser Kampf scheint in einer großen Niederlage zu enden. Aber Jakob ist auf dem Tiefpunkt angelangt, seiner natürlichen Mittel beraubt. Das Blatt hat er sich in seinem Leben ein für alle Mal gewendet. Und Jakob merkt, dass der Herr sich entfernen will. Aber noch mit der restlichen Kraft, die er hat, klammert er sich an ihm fest und schreit: Lass mich los, 27 sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob widerte: Ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er sagte: Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und dabei gesiegt. Dadurch empfängt Jakob jetzt ganz neu den Segen, den Gott ihm für ihn vorgesehen hat. Aber er empfängt ihn jetzt als nicht als etwas, das er sich verdient hat, sondern als reine Gnade, als reines Geschenk. Nun ist der Segen nicht länger, wie er meint, der Erfolg seiner natürlichen Kraft und Weisheit. Es ist der Siegespreis seines Glaubens, der ihm den Segen beschert. Nun ist Jakob der Segensträger, wie Gott ihn haben möchte. Indem er seinen Namen nennt, Jakob, bekennt er sich zu seiner ganzen schuldbehafteten Vergangenheit. Mit dem neuen Namen Israel ist diese Vergangenheit seines Lebens nun gelöscht. Das, was hier geschieht, bietet uns Menschen Jesus Christus an. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues ist entstanden. Dann beginnt ein neues Leben für den, der in Jesus Christus, den findet, der ihm vergibt und der ihm ein neues Leben gibt, seine Gemeinschaft, durch ihn selbst. Und dann lesen wir die wunderbaren Worte: Die Sonne ging ihm auf, oder wie heißt es hier? Die Sonne ging gerade auf, als er Phnuel verließ, aber wegen seiner Hüfte hinkte er. Im Grunde genommen hat die Dunkelheit der ganzen 20 Jahre über ihm gelastet. Dass damals in Bethel, als er dort einsam und allein sich zur Ruhe legte, Es heißt, und es wurde Nacht, die Nacht kam. Und diese Nacht, sie findet jetzt, die innere Nacht, jetzt eigentlich erst ihr Ende. Denn jetzt geht ihm die Sonne Gottes auf. Der Glanz der Herrlichkeit Gottes, er strahlt auf über ihm. Die 20 Jahre Dunkelheit sind endlich vorbei. Israel, das ist seine neue Identität. Das ist das, was er durch Gott geschenkt bekommen hat, Gottes Streiter zu sein, ein Vorkämpfer für Gottes Sache in dieser Welt, an der sich erkennbar für Gott einsetzt, durch den Gott Menschen segnet. Der Kämpfer für Gottes Sache in dieser Welt. Er ist nun ein Neuer geworden. Israel ist sein Name. Aber wie würde er nun auftreten? Könnte er nun als strahlender Held erscheinen? Mit ausgerenkter Hüfte, der humpelte? Das war nun sein Erkennungszeichen. Wenn er fortan irgendwo herkam, da kam er nicht mit stolzgeschwellter Brust einher, starken Schrittes, und dieser Kraft, und dieser starken Ausstrahlung von sich her, sondern er hinkte, er humpelte. Immer dann, wenn man ihn sah, sagten die Leute, das ist doch Jakob. Wenn der humpelnd vorbeikam, ein behinderter Segensträger Gottes, bot er nicht einen verächtlichen Anblick, so wie er jetzt war? Ein hinkender Mann kann nur selbst wenig ausrichten. Er ist auf Hilfe angewiesen. Es bleibt diesem Israel nichts anderes übrig mehr, als sich an den zu klammern, der allmächtig ist. Nicht nur in der Situation, in diesem Kampf, sondern an seinem ganzen weiteren Leben. Er klammerte sich an den, der allmächtig ist. Das war nun seine Kraft. So konnte Gott ihn gebrauchen und nur so konnte er ihn für seine Sache gebrauchen. Nur so war Israel später als Gottesvolk gesegnet. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, finden wir, dass alle Siege, die Israel errang, letztlich Gottes Siege gewesen sind. Nicht aus eigener Kraft, sondern Gott hat gesegnet, Gott hat gesiegt. Nur so werden auch wir Durchbrüche der Kraft Gottes erleben, wenn wir uns an ihn klammern, der allmächtig ist. Aus unserer Begrenzung heraus, aus dem Annehmen unserer Schwachheit. Und dazu brauchen wir nicht erst einen Schlag auf die Hüfte, um einzusehen, dass wir aus eigener Kraft nichts ausrichten können für Gott und für seine Sache. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So ist es uns aus der Übersetzung Luthers etwas geläufiger. Nur so lässt Gott sich erbitten. Nur so kann Gott uns gebrauchen, wenn wir in dieser inneren Haltung vor ihm stehen. Dieser äußerlich gezeichnete, in den Augen der Welt verächtliche, war dadurch ein Hinweis auf Jesus, den Gekreuzigten, der am Kreuz hing, zerbrochen, ein Nichts. Als Jesus dort sich um unsere Schuld willen schlagen ließ, damit wir Vergebung bekommen, damit wir zurechtkommen in unserem Leben. Und Jesus starb nicht nur am Kreuz, um unsere Schuld zu sühnen, er starb auch am Kreuz, damit das Kreuz das Todesurteil über all unsere Religiosität, über all unsere Selbstherrlichkeit sei. Sein Kreuz das Todesurteil über all unsere Machenschaften, unsere geheimen Winkelzüge, mit denen wir irgendwie uns durchschlagen wollen. Das Kreuz ist das Todesurteil über uns selbst, über Jakob, über unsere alten Menschen. Und es muss nun auch im tatsächlichen Leben vollstreckt werden. Es muss sichtbar werden, dieses Todesurteil. Seinem Tod ähnlich zu werden, sagt Paulus einmal. Das hat etwas damit zu tun, damit wir Jesu Art und Wesen annehmen, umgestaltet zu werden in sein Bild. Kinder Gottes sind Erben einer großen Verheißung. Aber Gott muss als der Geber dieser Verheißung auch in unserem Leben immer wieder einmal deutlich eingreifen, uns ein Stoppschild setzen, damit wir innehalten, damit wir uns vor ihm überprüfen, damit wir fragen, Herr, was willst du mit mir? Was ist in meinem Leben, was dir nicht gefällt? Damit wir das ablegen und ändern, dass der Berufung, Segensträger zu sein, in unserem Leben nicht entspricht. Und das kann nur jeder von uns selbst erkennen, wo das ist und was das ist, damit wir es in den Tod Jesu hineingeben und annehmen, dass er unser neues Leben ist. Damit wir unserer Berufung entsprechend leben, damit sein Segen durch uns fließen kann. Jakob ist nicht Sieger in dem Sinn, dass er Gott besiegt hätte. Denn welcher Mensch könnte Gott besiegen? Vielmehr ist Jakob ein Sieger, weil Gott selbst ihn wegen seiner Kühnheit des Glaubens zum Sieger erklärt hat. Wir sind Sieger durch den Glauben an Christus, durch das Vertrauen in seine Kraft, statt in unsere Möglichkeiten und Machenschaften und Ränke. Das, was wir meinen, wir können es aus eigener Kraft heraus schaffen und machen. An Gottes Segen ist alles gelegen, heißt es in einem Sprichwort. Wenn der Segen Gottes fehlt, kann selbst ein reiches und erfolgreiches Leben arm und ausgebrannt sein, vielleicht kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Wo aber Gottes Segen waltet in unserem Leben, da kann selbst ein schwieriger, ein leidvoller Lebensweg ein erfüllter und ein gesegneter Weg werden. Ich denke Gott, dass die Geschichte, die Jakob zum Israel machte, sich auch in unserem Leben wiederfindet, dass wir in Christus das neue Leben, das neue Sein entdecken, das er uns gegeben hat, damit wir in seinem Sinn gestaltet werden und wirklich zu Segensträgern werden können, seines Segens für uns und für die, mit denen wir zusammenleben in unserer Umwelt und Umgebung. Amen.